Ja, was ich heute mit euch teilen möchte, das hat mich letzte Woche ziemlich beschäftigt. Deswegen ist das, was ich euch sage, daraus geworden. Und ich habe dem Ganzen irgendwo ein Thema gegeben. Das heißt quasi ganz einfach, es gilt, Gott zu lieben. Ja, Gott ist mit uns und wir haben das auch in den Zeugnissen gehört. Und Gott ist auch mit dir. Und warum sage ich das? Weil ich es weiß. Weil wir es immer wieder erfahren dürfen. Weil er die Quelle allen Lebens ist. Und sein Königreich ist hier manchmal sichtbar und manchmal nicht, aber wenn wir ihn lieben, dann immer mehr. Und sein Königreich ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und das will er in dir und er will es auch in mir sichtbar machen. Er will uns nämlich die Fülle schenken. Gott ist kein Schotte Deutschlands. Der ist nicht sparsam, sondern der will uns die Fülle schenken und uns mit allen Segnungen des Himmels überschütten. Ja, Gott ist mit uns. Und deshalb sollten wir unseren Blick ganz bewusst auf ihn richten, vorwärts richten, in dem Wissen, dass Gott etwas vorhat mit uns, mit dir, aber auch mit unserer Gemeinde. Wir müssen uns darauf ausrichten, was Gott mit uns möchte. Er ist nämlich das Haupt und er ist der Kopf unserer Gemeinde. Und wir sind seine Körperteile. Und wir möchten das tun, was Gott möchte. Er möchte das, dass wir das tun, was er möchte. Und ich wünsche mir, dass viele, alle hier das sagen können. Bist du da mit dabei? Möchtest du das tun, was Gott möchte? Egal, was es kostet? Ich möchte nicht nur ein Teil einer Gemeinde sein, die nur nett ist, sondern die das lebt und dafür brennt mit Leidenschaft für Gott. Jesus wurde einmal gefragt, was wirklich wichtig ist. Und das lesen wir jetzt in Matthäus 22, 34 bis 40. Matthäus 22, 34 bis 40. Da heißt es, die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit dem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die Pharisäer und die Sadduzäer, das waren zwei Gruppen von Gesetzeslehrern in Israel, die immer im Clinch waren. Die hatten mit Jesus diskutiert und Jesus hat sie überzeugt mit seinen Argumenten und hat sie zum Schweigen gebracht. Aber die Pharisäer gaben keine Ruhe. Sie wollten Jesus überführen mit der Frage, Jesus, was ist nun das wichtigste Gebot im Gesetz? Zum besseren Verständnis, in der Tora waren 613 Gesetzesvorschriften aufgeschrieben. Und das heißt, 248 Gebote mit der Maßgabe, du sollst das und das tun. Und es waren auch 365 Gebote, wo es heißt, du sollst nicht das und das tun. Es war sicher möglich, diese 613 Gesetzesvorschriften zu studieren. Aber es war sicher unmöglich, diese Gebote zu halten. Sie im täglichen Leben einzuhalten. Und damit wollen sie Jesus herausfordern. Jesus, was ist nun das Wichtigste? Was können wir streichen und was hat Gültigkeit? Aber das hat Jesus nicht beantwortet. Denn sonst hätte er ja das Gesetz für ungültig erklärt. Aber auf der anderen Seite hat Jesus aufgezeigt, dass wir nicht einmal in der Lage sind, unsere 10 Gebote einhalten zu können. Kein Mensch kann so leben, dass er das Gesetz hält. Keiner kann durch gutes Leben bestehen vor Gott. Das kann keiner. Das Gesetz erfüllt nur einen Auftrag, in dem es aufzeigt, dass wir Menschen Sünder sind, dass er Gott braucht und dass der Mensch Jesus braucht. Und Jesus hat geantwortet aus einem Gebet, das die Juden 2-mal am Tag sprechen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und Jesus hat das noch ergänzt, weil es noch ein zweites Gebot, was für ihn wichtig war. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese beiden Gebote, hat Jesus gesagt, die gehören zusammen. Es gilt zusammen, Gott lieben und die Menschen lieben. Ich wünsche mir, dass das bei uns in unserer Gemeinde gelebt wird, dass das zum Ausdruck kommt, dass wir Gott lieben und Menschen lieben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott liebt und die Menschen liebt. Wenn wir das leben, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, mit allem, was wir sind, mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Hingabe lieben, dann wird das einen Unterschied machen unter uns und es wird die Atmosphäre prägen. Ich glaube, dass Unterschiedlichkeiten zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen, zwischen den Befindlichkeiten, die jeder hat, und sei sonst noch irgendetwas in den Hintergrund treten. Wenn wir das leben und als Menschen zu Jesus finden, dann glaube ich, dass das sichtbar Auswirkungen hat. Wir nehmen zu, je mehr wir das leben. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, das will ich auch. Aber die Frage ist, wie setzen wir das um? Wie leben wir denn das ganz praktisch? Auf der einen Seite bedeutet Gott zu lieben, ihm gegenüber unsere Liebe auszudrücken, in dankbarem Gebet. Wo wir einfach Gott Danke sagen. In der liebevollen Anbetung. Wo wir ihm begegnen wollen. Und wenn wir ihn tiefer kennenlernen wollen. Diese Dinge, denke ich, sind ganz wichtig. Und die gehören zusammen. Und ich würde das als Verliebtsein Gott gegenüber bezeichnen. Wo wir einfach Gott lieben. Mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unserem Empfinden. Wo wir ihn uns einfach hingeben. Aber das müssen wir pflegen. Und das ist wie in einer Ehe. Ja, wir dürfen und müssen Beziehungen mit Gott pflegen. Aber Gott zu lieben ist viel mehr als verliebt sein. Ich denke, Liebe ist Aktion. Liebe hat immer Auswirkungen. Und Liebe hat Hände und Füße. Hat deine Liebe Hände und Füße? Meine hat das. Nimm noch was raus. Du kannst auch zwei nehmen. Ja, Liebe hat, ist Aktion. Aber wenn wir diese Aktion sehen und vergleichen, welche Aktion der Herr für uns gemacht hat, ist es wenig. Hier ist noch was von der Liebe nachher zum Mitnehmen. Ja, wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott von Herzen liebt. Und wir sind als herausgerufene und zusammengerufene Menschen Gemeinde, so wie wir sind. Das heißt, das betrifft jeden Einzelnen von uns. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns da sagt, ich will Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Hingabe, mit ganzem Verstand. Und Paulus hat an die Römer so eine Kurzanleitung geschrieben, wie das überhaupt geht, wie man das ganz praktisch umsetzen kann. Und er nennt das einen angemessenen Gottesdienst und beschreibt den Römern schön, wie sie das leben sollen. Und da lesen wir ganz kurz den Römer 12, Vers 1 und 2. Und da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Ich möchte in vier Schritten zeigen, wie wir leben können und wie unsere Liebe zu Gott uns prägen kann. Ganz am Anfang dieses Textes sagt Paulus, und zwar in dem Vers 1a, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf. Und der erste Schritt dahin ist, sei dir bewusst, dass deine Liebe Gott gegenüber nur Antwort ist. Paulus hat an die Römer in seinem Brief in 11 Kapiteln von 1 bis 11 geschrieben, was Jesus getan hat. Wie groß Gottes Liebe ist, wie groß Gottes Erbarmen ist, wie groß Gottes Gnade ist. Und er sagt dann in dem Vers, und jetzt erst kommt unsere Antwort. Das, was du tust und was du bist und was du lebst, ist nur Antwort auf Gottes großes Erbarmen, auf Gottes große Liebe, auf Gottes Handeln. Und in Römer 5, 6 bis 9 schreibt Paulus, 6 bis 9, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Da bist du und da bin ich gemeint. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das heißt, Gott hat den ersten Schritt gemacht. Gott hat uns zuerst geliebt. Und unsere Liebe Gott gegenüber ist nur Antwort. Antwort auf das, was er getan hat. Ich merke in meinem Leben, dass man sich an Gottes Liebe gewöhnen kann. Das ist schön, aber wir müssen uns bewusst werden, dass diese Liebe auch erkalten kann. Ich glaube, Gottes Liebe ist so groß, sie verdient eine dauerhafte Antwort von uns. Jesus hat für dich und für mich alles gegeben. Er hätte das gar nicht tun müssen. Aber er hat es gerne getan, für dich und für mich. Diese Liebe verdient einfach Antwort. Durch einen Lebensstil der Anbetung. Unsere Antwort auf Gottes Liebe ist ein Lebensstil, der Gott anbetet. Das hat nichts mit dem Singen von Liedern zu tun, sondern das ist ein Leben, das auf Gott hinweist. Und ich glaube, wenn ich die Bibel lese, ist das nicht nur eine Option, wo wir uns dafür oder dagegen entscheiden, was wir gerade wollen oder was wir nicht wollen. Sondern diese Liebe Gottes, die verdient eine Antwort auf seine Liebe, die auf seine Liebe und Größe hinweist. Wir wollen eine Gemeinde sein, in welcher Menschen auf Gottes Liebe von ganzem Herzen hinweisen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Verstand. Und ich glaube, die Form, wie wir das leben, ist ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite sind das unsere Anbetungszeiten, die wir haben. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde da mitgehen und mit Freuden Gott anbeten. Mit Liedern, mit Psalmen, mit Flaggen und Gebeten. Wir wollen uns da aufmachen. Eine andere Form, Gott anzubeten, ist auch im Dienst für bedürftige Menschen. Unser Auftrag ist, sie zu lieben. Eine andere Form der Anbetung ist auch der Dienst an der Gemeinde. Wenn du den Kindern die Liebe Gottes zeigst, im Kinderdienst, dann ist das Anbetung. Der Küchendienst, der Putzdienst, damit ehrst du Gott und er segne dich. Wenn du eine liebende Mutter bist oder ein geduldiger Vater, der diese Aufgabe in Rechenschaft vor Gott tut, als Dienst für Gott, dann ist es eine Form der Anbetung. Und ich frage uns alle, weist dein Leben, weist unser Leben auf Jesus hin? Lebst du bewusst so, um Jesus zu ehren? Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die das bewusst tut und sagt, ich lebe zur Ehre Gottes. Das Zweite, was wir in diesem Abschnitt von Paulus sehen, da schreibt er in Römer 12, 1b, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Paulus sagt, dieser wahre Gottesdienst, eben Gott zu lieben, bedeutet, unser Leben ganz praktisch Gott zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir als lebendiges Opfer dienen nicht mehr uns selber, sondern wir dienen jetzt Gott. Und der Galater 2,20, der sagt das ganz klar. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Gott zu lieben bedeutet, nicht mehr für mich selber zu leben. Das bedeutet, ein neues Ziel im Leben zu haben. Vom Natürlichen aus habe ich immer das Ziel oder haben wir immer das Ziel, uns selber. Das steckt in jedem drin, in dir und in mir. Und das entdecken wir auch immer wieder. Das heißt dann, unser Reichtum, unsere Macht, unsere Bequemlichkeit, unser Ansehen, unser. Es ist erschreckend, das immer wieder, das in unserem Leben so zu entdecken, unser. Gott zu lieben bedeutet, Gottes Ziel über mein Ziel zu stellen. Und Gott hat immer ein gutes Ziel in unserem Leben. Aber das ist nicht immer der einfachste Weg. Und Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wird euch das Übrige alles zufallen. Was für ein Zufall, oder? Praktisch heißt das, ein Werkzeug für Gott sein zu dürfen. Menschen Gottes Liebe zu bringen, das ist unser Auftrag. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Mir fällt das jedenfalls schwer. Und ich bin da ein unglaublicher Feigling, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Ich wünsche mir da mehr Freiheit, ein Werkzeug für Gott zu sein. Ich wünsche mir für jeden, dass er entdeckt, was für ein Segen ein Dienst ist. Frage, welches Ziel verfolgst du in deinem Leben? Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, ich stelle mein Leben bewusst Jesus zur Verfügung. Und der Schritt 3 von Paulus, der steht in dem Vers 2a. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, wiedergeboren und getauft bin, dann bin ich eine neue Kreatur, gemacht von ihm und habe vollen Zugang zum Vater. Gleichzeitig beginnt jetzt ein lebenslanger Prozess, ein Prozess der Veränderung. Und in diesem Prozess gibt es keine Abkürzung. Jeder Christ muss durch diesen Prozess, wo wir verändert werden, in das Bild von Jesus. Wir müssen es lernen, uns eben nicht mehr mit den Maßstäben der Welt gleichzusehen, von denen wir aber geprägt sind, die in uns drin sind und nach denen wir auch funktionieren. Wir müssen es lernen, umzudenken, anders zu denken. Wir müssen neu denken. Und das lässt sich in zwei Teile aufteilen. Das eine ist der Teil Heiligung. Dort will Gott unsere Werke verändern, das, was wir für richtig und falsch, für gut und schlecht halten. Gott will unser Handeln verändern, indem er uns offenbart, hey, tu das, das ist mein Weg. Das möchte ich, dass du das tust. Ja, wo unser Handeln geheiligt wird, wo wir Gott ähnlicher gemacht werden. Gott sieht mich schon immer heilig, denn er hat mich ja heilig gemacht. Aber ich muss noch lernen, dieses heilige Leben zu leben. Deshalb sei der gleiche Mensch im Gottesdienst wie auch im Alltag. Zieh keine Maske auf, sondern zeige, dass dein grundlegendes Denken, deine Werte sich ändern lassen. Der zweite Bereich, wo unsere Veränderung ist, ist die geistliche Reife, wo unser Denken über Situationen verändert wird. Gerade in Zeiten der Krise ist geistliche Reife gefordert. Das haben wir auch am Wochenende erlebt. Was heißt geistliche Reife? Geistlich reif zu denken heißt, so über Situationen zu denken, wie Gott darüber denkt. Ich muss mir das immer bewusst machen, mich darauf auszurichten. Weil ich in Situationen stehe, dann sehe ich meine Realität. Dann sehe ich das, was ich sehe. Dann sehe ich meine Emotionen, meine Gefühle, das, was ich darüber denke. Und dann muss ich mich ganz bewusst fragen, was sagt Gott dazu? Was sagt Gott zu dieser Situation? Was denkt Jesus über diese Person? Wie denkt Jesus über dieses Verhalten? Was würde Jesus tun? Geistliche Reife bedeutet, mein Denken über Situationen durch Gott prägen zu lassen, nicht durch mich. Und aus meinem Denken kommen dann natürlich auch mein Reden und mein Handeln. Wir müssen lernen, uns zu fragen, wie sieht Gott die Situation, um dann danach zu reden und zu handeln, was er uns sagt. Und er sagt es uns, wenn die Beziehung zu ihm stimmt. Wir müssen einen Lebensstil pflegen, der zu Gott passt und der erfüllt ist von geistlicher Reife. Im vierten und letzten Punkt sagt Paulus in Vers 2b, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob das gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Willen zu kennen, ist das eine. Aber die logische Konsequenz daraus, wenn wir ihn lieben, dass wir danach handeln. Wir wollen nicht mehr nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter sein. Menschen, die Gott lieben, sind Gott gehorsam. Hier ist die Bibel ganz klar. Wir lesen dazu mal den Johannes 14, 21a. Da heißt es, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Hier steht, wenn ich Gott liebe, dann werde ich ihm gehorsam sein. Gott liebt dich nicht weniger, wenn du ihm ungehorsam bist. Aber er freut sich an deinem Gehorsam. Geistliche Durchbrüche sind immer nur im Gehorsam möglich. Ich glaube, Gehorsam ist ein Privileg, Gottes Willen zu tun. Aber wir müssen Gehorsam trainieren. Das ist kein Selbstläufer. Weil es widerspricht unserem natürlichen Verhalten. Wir dürfen von Jesus lernen, wie er es getan hat, gehorsam zu sein. Gott zu lieben bedeutet, dass dein Gott zu dir etwas sagt oder dir etwas zeigt, was du tun sollst, dass du es tust. Gehorsam und Handeln im Glauben funktioniert immer nur zusammen. Und ich frage dich, wie wichtig ist dir der Wille Gottes in deinem Leben? Fragen wir überhaupt noch nach seinem Willen? Wir müssen gehorsam trainieren und aus Glauben handeln. Jesus zeigt das uns auf. Gott zu lieben ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist Aktion. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott liebt und die Menschen liebt. Amen.